SRF 3.
Rückkehr nach Hause. In Bondo dürfen die ersten der evakuierten Bewohner ihre Häuser wieder rund um die Uhr bewohnen. Kurz vor der Befreiung aus der irakischen Stadt Raqqa scheinen bald alle Kämpfer der Terrormiliz IS vertrieben zu sein. Und 100 Jahre nach der Gründung, welche Rolle spielen die SP-Frauen heute, nachdem viele Ziele der Frauenbewegung erreicht sind? Das ist Info 3 am Samstagmittag mit Patrick Seiler. Die Nachrichten des Vormittags hat nun Sabrina Meyer.
Im Kanton Graubünden sind gut 50 Tage nach dem Bergsturz in Bondo die ersten der knapp 160 evakuierten Einwohner in ihr Dorf zurückgekehrt. Die sogenannte grüne Zone wurde wieder freigegeben. Laut Christian Gartmann vom Führungsstab der Gemeinde können sich die Leute nun wieder rund um die Uhr in ihren Häusern und Wohnungen aufhalten und es gebe auch wieder Wasser und Strom. Seit dem ersten Bergsturz am 23. August hatten die Menschen nur in Begleitung von Zivilschützern und jeweils nur für kurze Zeit in ihre Häuser zurückkehren können. Weiterhin gesperrt bleibt die rote Zone. Diese soll, wenn möglich, Mitte November für die Bewohner freigegeben werden. In der nordsyrischen Stadt Raqqa steht offenbar ein Sieg der kurdischen Rebellen kurz bevor. Alle syrischen Kämpfer der Terrormiliz IS hätten die Stadt geräumt, meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien. Mehrere Dutzend hätten sich ergeben. Einige ausländische IS-Kämpfer verharren jedoch weiterhin in Raqqa, das berichten Nachrichtenagenturen. Die letzten Gefechte könnten kurdischen Rebellen zufolge noch Stunden oder Tage dauern. In den USA wehren sich mehrere Bundesstaaten gegen den Entscheid der Regierung, ein Kernelement der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama zu streichen. Insgesamt 18 Staaten reichten bei einem Bundesgericht in Kalifornien Klage ein, weil Milliardenzahlungen an Versicherer eingestellt werden sollen. Diese Zahlungen haben zum Ziel, Bürger mit tiefem Einkommen zu entlasten. Präsident Donald Trump hatte allerdings erklärt, nicht die Versicherten profitierten, sondern die Versicherungsunternehmen. Laut unabhängigen Experten könnte die Einstellung der Zuschüsse zu einem markanten Anstieg der Prämien führen. In Kolumbien hat die UNO fast 70 Tonnen Waffen und Munition der ehemaligen FARC-Rebellen unschädlich gemacht und der Regierung übergeben. Die deaktivierten Waffen würden nun eingeschmolzen und als Mahnmale des Friedens an das Ende des Konflikts erinnern, teilte die UNO mit. Die Mahnmale werden in Kolumbien, in New York am Sitz der UNO und in Havanna zu sehen sein, wo die fast vierjährigen Friedensverhandlungen stattgefunden hatten. Im Zentrum der griechischen Hauptstadt Athen haben in der Nacht etwa 200 Linksautonome randaliert. Sie hätten im Quartier Exarchia Polizisten mit Brandflaschen und Steinen beworfen. Wie es von der Polizei weiter heißt, wurde niemand verletzt. In Exarchia randalieren Linksautonome fast jedes Wochenende. Die Post und mehrere Banken haben ihre Filialen im Quartier in den letzten Jahren geschlossen. Das Wetter heute und morgen Nachmittag scheint im ganzen Land die Sonne bei 19 bis 23 Grad. Morgen Vormittag liegt wieder etwas Nebel im Mittelland. Dieser löst sich gegen Mittag allerdings auf.
Info 3 Mittag.
Es war 1917, als aus der Arbeiterinnenbewegung heraus die SP-Frauenpartei entstand, vor 100 Jahren also. Seitdem hat sich viel getan. Die Sozialdemokratinnen haben so einiges erreicht, so beispielsweise das Frauenstimmrecht, die Beteiligung der Frauen an der Politik oder den Gleichstellungsartikel. Dieser Kampf für die Sache der Frau hat das Profil der SP-Frauen immer geprägt und geschärft. Doch nun sind die Zeiten anders. Was kommt jetzt? Inlandredaktorin Ruth Wittwer hat bei zwei jungen Frauen nachgefragt.
Heute sind die SP-Frauen nicht mehr so präsent. In der Öffentlichkeit nehme man sie weniger stark wahr, sagt Politikwissenschaftlerin Isabel Stadelmann von der Universität Bern. Ihr Stern sei etwas verblasst, weil das klare, eigenständige Profil fehle.
Einerseits ist mindestens in der Öffentlichkeit schwer ersichtlich, wo sich die SP-Frauen genau unterscheiden, thematisch von der SP im Allgemeinen, der Mutterpartei.
Denn viele Frauenanliegen würden heute auch von der Gesamtpartei vertreten. Dort bilden die Frauen zudem eine starke Kraft. Zum Teil sind sie sogar in der Überzahl, wie etwa im Nationalrat. Dass die Frauen nicht mehr so oft gemeinsam für ein Anliegen kämpfen, weiß auch die Co-Präsidentin der SP-Frauen, Natascha Wey. Dennoch würden sie nach wie vor gebraucht.
Es ist trotzdem den Frauen noch gemein, dass sie als Frauen in der Gesellschaft nach wie vor Diskriminierungserfahrungen haben, und das muss man gemeinsam benennen und da weiterkämpfen.
An der Delegiertenversammlung der SP Schweiz machen die Frauen darum heute Druck mit einem Arbeitsmanifest.
Wir haben die Frauen, die den Großteil der unbezahlten Arbeit heute immer noch leisten, die Frauen, die den Gender Pay Gap erleiden bei dem Lohn. Die Frauen übernehmen viel von der Pflege- und der Sorgearbeit, die nötig ist. Und all das ist im politischen System so im Moment noch nicht abgegolten.
Themen wie Lohngerechtigkeit, unbezahlte Pflegearbeit betreffen zwar viele Frauen in der Schweiz, doch sind es nicht mehr unbedingt nur sozialdemokratische Anliegen. Heute befassen sich auch andere Parteien mit Frauenthemen. Die SP-Frauen müssten also ihr Profil wieder schärfen. Doch das sei schwierig, meint Politologin Isabel Stadelmann, weil die SP-Frauen eine sehr unterschiedliche Wählerschaft vertreten.
Das große Problem ist heute, dass die Frauen eine so heterogene Gruppe darstellen, dass es wahrscheinlich schwierig ist, dieses Fraueninteresse überhaupt zu identifizieren, geschweige denn irgendwie einheitlich zu vertreten. Und das ist nicht nur ein Problem der SP-Frauen, sondern ein bisschen auch der SP als Ganzes.
Heute seien es die JUSO, die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, die den aufmüpfigen Part in der SP spielten, so Stadelmann. Früher waren die Rebellinnen in der SP die Frauen.
Info 3 Mittag.
Das SMS. Es ist noch nicht so lange her, dass dies eine kleine Revolution war in der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Doch SMS sind ein Auslaufmodell. Heute wird per WhatsApp, Telegraph, Line oder WeChat kommuniziert, und das erst noch gratis. Das sind Einnahmen, die dem Telekom-Unternehmen weltweit wegfallen, also auch der Swisscom. Zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Faktoren setzt das die Swisscom unter Druck, und so liegt die Frage auf der Hand, wie die Belegschaft diesen Druck zu spüren bekommt. Darüber und über anderes hat Swisscom-Chef Urs Schäppi in der Samstagsrundschau von Radio SRF Auskunft gegeben. Wirtschaftsredakteur Jan Baumann.
Die Swisscom ist heute bereits ein IT-Konzern. Das heißt, digitale Angebote wie etwa die Datenspeicherung in der Internetwolke oder neu auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kundendienst werden immer wichtiger. Auf die Frage, wie viel Telefon heute noch in der Swisscom stecke, sagt Konzernchef Urs Schäppi.
Ja, ich würde etwa sagen, wenn ich es mit der Zahl muss ausdrücken, 40%.
Das heißt, 60%, also mehr als die Hälfte, gehört nicht mehr zum angestammten Geschäft. So bearbeiten zum Teil heute schon sogenannte Chatbots, also Roboter, E-Mails der Swisscom-Kundschaft. Das kommt billiger, hilft dem Unternehmen also, Kosten zu sparen. Heißt das nun, dass die Roboter dem Personal die Arbeit wegnehmen? Swisscom-Chef Urs Schäppi sieht das nicht so, denn die Swisscom tue viel für die Um- und Weiterbildung des Personals. So sei es gelungen, harte Kündigungen im grossen Stil zu vermeiden.
Zum Glück hat Swisscom-Bereich auch erwachsen. Wir haben es geschafft, eigentlich die meisten Leute in neue Arbeit hineinzuentwickeln oder über Fluktuation abbauen. Wir haben extrem wenige Leute müssen wirklich in eine harte Kündigung hineinschicken.
Mit anderen Worten, Swisscom-Chef Schäppi sieht gerade den Wandel zum IT-Konzern als eine Chance, möglichst viel Personal im Unternehmen zu behalten.
Info 3 Mittag.
Seit einem Vierteljahrhundert ist die Schweiz Mitglied beim IWF, dem Internationalen Währungsfonds. Der Beitritt war nicht unumstritten damals, vor 25 Jahren. Und auch heute zieht Finanzminister Ueli Maurer eine gemischte Bilanz dieser Mitgliedschaft. Vom IWF-Jahrestreffen in Washington der Bericht von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters.
Ein kleines Land in der größten Finanzorganisation der Welt. Aus Sicht von Finanzminister Ueli Maurer macht das auch 25 Jahre nach dem Beitritt noch Sinn.
Ich denke schon, dass die Schweiz als wichtiger Finanzplatz hier dazugehört.
So selbstverständlich war das vor 25 Jahren nicht. Rechte Kreise störten sich vor allem an den hohen Kosten, linke Kreise am Ruf des IWF mit seinen strikten wirtschaftspolitischen Auflagen, die Probleme der Gläubigerländer noch zu vergrößern. Am Ende sagten 56% der Schweizer Stimmbürger Ja zum Beitritt. Die Bilanz von SVP-Bundesrat Maurer ein Vierteljahrhundert später fällt nicht ganz ungetrübt aus.
die Bedenken, die damals geäußert wurden, dass das ganze Gremium, diese ganze Institution nicht immer sehr effizient ist, hat sich eben doch auch ein Stück weit bewahrheitet.
Die Schweiz hat seit dem Beitritt viel Geld an den Währungsfonds überwiesen. Für Finanzminister Maurer ist das gut investiertes Geld.
Wir sind interessiert an einem stabilen Finanzsystem mit unserer Währung, mit unserer Volkswirtschaft. Und diese Mittel, die Darlehen, die daraus gewährt werden, haben zur Stabilität beigetragen.
Davon profitiere die Schweiz. Die Schweiz könnte künftig noch mehr profitieren, hofft Maurer. Und zwar deshalb, weil sie in ihrer Stimmrechtsgruppe im IWF enge Kontakte mit zentralasiatischen Ländern wie Aserbaidschan, Kirgisistan oder Usbekistan pflegt.
Das sind Länder, die natürlich in den nächsten Jahrzehnten in den Fokus geraten werden mit dem Seidenstraße-Projekt aus China.
Also einem gigantischen Infrastrukturprojekt, das auch gute Geschäfte für Schweizer Unternehmen verspricht. Die IWF-Kontakte könnten helfen, die Tür zu öffnen, hofft der Bundesrat. Entwicklungsorganisationen finden das allzu einseitig. Auch andere, ärmere Länder sollten vom Engagement der Schweiz im IWF profitieren, findet Allianz Süd-Geschäftsführer Marc Herkenrath. Bisher sei das nicht der Fall.
Für die Politik des Währungsfonds gegenüber Entwicklungsländern spielt es eigentlich keine Rolle, ob die Schweiz dabei ist oder nicht, weil sie da keine sehr progressiven oder innovativen Ansätze vertritt.
Mit der Empfehlung zu Strukturanpassungsprogrammen und Sparmaßnahmen schwimme die Schweiz im Strom der anderen Industrieländer mit. Ein bisschen Skepsis ist also auch nach 25 Jahren noch geblieben.
So viel Info 3 für den Moment. Produziert haben diese Ausgabe Yvonne Lambrecker und Patrick Seiler. Das nächste Mal sind wir um 17 Uhr auf Sendung. Bis dann, schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.